WDR 5 Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Juni 1936. Der Testflug des Hubschraubers FW-61.
So, fertig. Mein Flievertüt ist durchkonstruiert. Es kann fliegen, deshalb heißt es Flieh. Es kann auf dem Wasser schwimmen, deshalb heißt es Zwar. Es kann auf der Straße fahren wie ein Auto, deshalb heißt es Tüt. Mein Flievertüt.
Ein zuverlässiger Allzweckhubschrauber ist dieses Flievertüt. Es startet und landet senkrecht, ist kinderleicht zu bedienen und läuft auf Himbeersaft oder wahlweise auf Lebertran. Konstruiert hat das patente Gerät abends im Bett Tobi, seines Zeichens Erfinder und Schüler der dritten Volksschulklasse. Sein Allzweckhubschrauber funktioniert tadellos.
Vollgas!
Vollgas!
Da hat der Marionettenheld aus der Kinderserie Robby, Tobi und das Flievertüt den realen Erfindern des Hubschraubers einiges voraus.
Die Idee ist alt, sehr alt sogar. Bereits im Jahr 1490 entwirft Leonardo da Vinci einen Luftschrauber. Ein Gerät, das wirklich so aussieht wie eine riesige Schraube. Es bleibt beim Entwurf. In seiner Nachfolge experimentieren die Konstrukteure mit allen möglichen Ideen, auch mit Schwingen, die den Vogelflug imitieren sollen. Doch die Versuche enden stets unsanft.
Und mit Kleinholz. Erst in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts löst der Spanier Juan de la Sierva die grundlegenden Schwierigkeiten. Er baut einen Tragschrauber, den Autogiro, eine Mischung aus Hubschrauber und Flugzeug. Der Fahrtwind sorgt dafür, dass sich die Rotorblätter drehen und so den nötigen Auftrieb liefern.
Seit Anfang der 30er Jahre fertigt der deutsche Flugzeugbauer Heinrich Fockel in seinem Bremer Werk Sierva's Tragschrauber in Lizenz. Doch damit ist das Ziel noch nicht erreicht. Gerhard Lange vom Hubschraubermuseum in Bückeburg.
Der Tragschrauber, der kann alles das nicht, was ein Hubschrauber kann. Er kann also nicht in der Luft stehen bleiben. Er braucht immer eine gewisse Anströmung an den Rotorblättern. Fokke hatte Erfahrung mit dem Tragschrauber und sicherlich gemerkt, dass das eben noch nicht Nonplusultra war, sondern er wollte mehr. Er wollte eben ein Fluggerät entwickeln, das alle Fähigkeiten, die heute der Hubschrauber hat, zustande bringt.
Fokkes visionäre Begeisterung teilt nicht jeder. So erinnert sich der Ingenieur an eine Unterredung in der Vorgängerbehörde des Reichsluftfahrtministeriums im Jahr 1932.
Prompt bekam ich die Antwort: So etwas Kompliziertes und völlig Neues wolle ich, ausgerechnet die jüngste deutsche Flugzeugfirma, fertigbringen? Ich erlaubte mir zu entgegnen, ich könnte mir vorstellen, dass plötzlich die Notwendigkeit aufträte, zum Beispiel eine Patrouille oder auch einen wichtigen Offizier über einen Fluss zu bringen, vielleicht in einer Minute. Sofort kam die Antwort: Wer will denn das? Wer will denn das?
Damit ist das Gespräch beendet. Flugzeugingenieur Heinrich Focke kehrt unverrichteter Dinge zurück in das Flugzeugwerk nach Bremen. Doch die Hubschrauberidee lässt ihn nicht los, auch wenn er sich damit eine Menge technischer Probleme einhandelt.
Das fängt schon beim Rotor an, der für den nötigen Auftrieb sorgen muss. Er entwickelt ein enormes Drehmoment. Sobald der Hubschrauber abhebt, beginnt er sich mitzudrehen. Irgendwie muss diese Drehung ausgeglichen werden.
Wir wissen ja, dass Isaac Newton seinen Lehrsatz aufgestellt hat, Kraft erzeugt eine Gegenkraft. Fokke hat von vornherein gesagt, ich regle das mit zwei gegenläufigen Rotoren. Einer läuft links rum, einer läuft rechts rum und habe damit das Problem dieser rückdrehenden Momente ausgelöscht.
Fokkes Konstruktion sieht völlig anders aus als heutige Hubschrauber. Ein Flugzeugrumpf mit einem Stummelpropeller vorn, links und rechts statt Tragflächen verstrebte Ausleger, auf denen sich windmühlengroße Rotoren drehen. Soweit, so genial.
Aber was ist, wenn der Motor mal aussetzt oder eine Welle blockiert? Bei den enormen Drehkräften würde es die Rotoren sofort zerreißen und der Hubschrauber würde wie ein Stein zu Boden fallen.
Ein Flugzeug ohne die Fähigkeit, nach Ausfall des Motors oder der kraftübertragenden Getriebe glatt zu landen, ist undenkbar für die Flugpraxis.
schreibt Focke. Er löst das Problem, indem er das Prinzip der Autorotation einführt. Bei Motorenausfall entkoppelt der Pilot kurzerhand die Rotoren vom Antrieb. Wie beim Tragschrauber beginnen die Rotorblätter sich durch den Fahrtwind frei zu drehen und sorgen für genügend Auftrieb, um den Hubschrauber sicher landen zu können. Bis heute ist die Autorotation die Lebensversicherung aller Hubschrauberpiloten.
Nachdem er die aerodynamischen Probleme gelöst hat, bekommt Focke schließlich doch die Genehmigung, einen Hubschrauber zu bauen, unter strenger Geheimhaltung. Er beginnt mit einem Modell- und Windkanalversuchen. In seinen Erinnerungen schreibt er:
Angetrieben wurde es durch einen 0,7 PS Zweitaktzylindermotor. Es hatte mit 50 Gramm Benzin ein Fluggewicht von 4,9 Kilogramm. Es war öfters N2 als heil. Dennoch hat es uns zu wertvollen Einsichten verholfen. Nachdem am Modell die Bedingungen so weit wie möglich erprobt waren, gingen wir zum Bau eines Musterflugzeuges über.
F-61 tauft Focke sein uriges Erstlingswerk. Am 26. Juni 1936, heute vor 70 Jahren, hebt es zum ersten Mal senkrecht vom Boden ab. Für ganze 28 Sekunden.
Doch noch am gleichen Tag fliegt der Hubschrauber 16 Minuten lang. In der internationalen Fachwelt erregt Fockes Entwicklung Aufsehen. Zunächst nur gerüchtehaft wird in der Presse über das deutsche Wunderflugzeug berichtet. Ungläubig heißt es in einem amerikanischen Zeitungsbericht:
Ein von Deutschland entwickelter Helikopter soll das erste senkrecht landende und startende Flugzeug sein. Mr. Lawrence Lepage konnte einen solchen Hubschrauberflug in Deutschland beobachten. Er zeigte auch einen Film mit Aufnahmen dieses Fluges und sagte, eine Kopie davon sei an die US Army geschickt worden, die diesen Film bis auf Weiteres unter Verschluss halte.
Nicht nur den Amerikanern ist klar, welchen militärischen Nutzen ein senkrecht startendes Flugzeug haben kann. Hermann Göring, damals Oberbefehlshaber der Luftwaffe, lässt sich nur mühsam dazu überreden, den Hubschrauber der Weltöffentlichkeit vorzuführen.
Dann aber starten die Nationalsozialisten eine perfekte Werbekampagne. Sie machen Fockes Helikopter zum Symbol für die Überlegenheit deutscher Ingenieurskunst. Die Kampagne beginnt damit, dass der F-61 ein Jahr nach dem Erstflug sämtliche Rekorde für Drehflügler bricht.
Einige Monate später wird der Hubschrauber erstmals der Fachwelt vorgeführt. Von der Vorzeigepilotin der Nationalsozialisten, Hanna Reitsch. Werner Heinzerling vom Deutschen Museum in München.
Diesen Propagandaeffekt, der ist natürlich verstärkt worden, dass eine sympathische junge Frau das vorgeflogen hat, was zur damaligen Zeit immer auch bedeutet hat, es kann gar nicht so kompliziert und schwierig sein, wenn sogar eine Frau das fliegen kann. So hat man das damals gesehen.
Die Vorführung hat genau die gewünschte Wirkung. Einer der Gäste in den Bremer Focke-Werken ist der Atlantikflieger Charles Lindbergh. Begeistert gibt er zu Protokoll:
Das war der größte Eindruck meines fliegerischen Lebens, eine junge Dame senkrecht starten und landen zu sehen. Diese Maschine ist wahrscheinlich der Anfang einer neuen Ära der Privatfliegerei, besonders wenn man die Flügel beiklappbar und die ganze Maschine als ein auf Straßen fahrbares Auto ausbildet.
Ein Flugzeug für jedermann. Diese Idee beflügelt die Fantasie, vor allem die Fantasie der amerikanischen Presse.
Deutscher Helikopter ist das Familienauto der Luft. Es kann im Garten starten und landen, auf dem Dach eines Bürogebäudes, an einer Tankstelle mal eben zwischenlanden und 120 Meilen schnell fliegen. Der Hubschrauber wird das Reisen in der Luft revolutionieren.
Und eine Berliner Zeitung sekundiert:
Die Stadt der Zukunft, in der die Flugzeuge auf den Dächern ihrer Garage und ihren Startplatz haben, ist in greifbare Nähe gerückt. Neben der Straßenbahnhaltestelle kann mitten im Verkehrsgewühl der Großstadt die Haltestelle für Flugzeuge sein.
Auch Heinrich Focke gefällt die Idee mit dem Familienauto der Luft, aber davon ist sein Hubschrauber noch weit entfernt. Der F-61 wird überall herumgereicht. Auf dem Nürnberger Reichsparteitag ist er die Attraktion, ebenso wie bei Erntedankfesten.
1938 läuft die nationalsozialistische Propagandamaschine auf Hochtouren. 3 Wochen lang führt Hanna Reitsch den Hubschrauber allabendlich vor, als Höhepunkt der Berliner Kolonialschau. Und zwar in einer geschlossenen Halle.
Hüte und Programme festhalten, wenn der Hubschrauber fliegt.
Er konnte aufwärts, abwärts, vorwärts und rückwärts fliegen. Und das hat ja die Hanna Reitsch in der Deutschlandhalle vorgeführt. Das war ja die Sensation damals. Ich war als Junge da drin.
Der krönende Abschluss: Unter der Hallendecke schwebend erhebt sich Hanna Reitsch in der offenen Pilotenkanzel zum Hitlergruß.
Was das Publikum nicht merkt, die erste Vorführung endet fast in einer Katastrophe. In der vollbesetzten Halle bekommen die Motoren nicht genügend Sauerstoff. Der Hubschrauber stößt schnell an seine Leistungsgrenzen. Nur mit Mühe kann Hanna Reitsch den Hubschrauber sicher zu Boden bringen. Am gleichen Abend schreibt Chefpilot Karl Bode in seinen Flugbericht:
Da die Vorführung des Flugzeuges nach Ablauf des gesamten Programms der Revue stattfand, zeigt sich nach dem ersten Flug ein derartiger Leistungsabfall, dass die Leistung der Maschine bei Vollgas gerade ausreichte, um das Programm durchzuführen.
Doch auch davon abgesehen sind die Flüge ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen. Der F-61 ist schließlich immer noch ein Prototyp. Werner Heinzerling vom Deutschen Museum:
Bei den Erprobungsflügen und Überführungsflügen hat es ja immer auch Aussetzer, Wellenbrüche, Getriebebrüche, Motorversagen gegeben. Und in der geschlossenen Halle wäre das einfach eine sehr gefährliche Sache gewesen, wenn Sie annehmen, dass der Hubschrauber auf die Tribüne fällt. Den beteiligten Technikern, die mit Focke zusammengearbeitet haben, und auch den Leuten vom Ministerium, war das sehr unheimlich, weil die Halle ja voll besetzt war und der Hubschrauber keineswegs ein fertig erprobtes Gebilde war, mit dem man risikolos umherfliegen konnte.
Und das wird eine Weile so bleiben. Focke entwickelt seinen Hubschrauber mit Hochdruck weiter, vor allem für den Kriegseinsatz. Doch bis 1945 kommen nur wenige Exemplare an die Front. Die komplizierte Konstruktion taugt nicht zur Wunderwaffe. Noch nicht. Nach dem Krieg entwickelt sich der Hubschrauber schnell zu einer eigenen Flugzeuggattung. Als Arbeitspferd wird er eingesetzt im Rettungsdienst, zur Verkehrsüberwachung, zur Kontrolle von Pipelines, für Luftaufnahmen. This is the end,
beautiful friend. Aber auch als Kriegsgerät eignet er sich inzwischen bestens. In Vietnam wird der Hubschrauber zum ersten Mal in großem Maßstab eingesetzt. Die Silhouette des Bell UH-1D wird zum Symbol des Dschungelkrieges und das typische Knattern seiner Rotoren wird zum unverkennbaren Soundtrack.
Zu diesem Zeitpunkt sehen die meisten Hubschraubermodelle bereits so aus, wie man sie heute kennt. Mit einem Hauptrotor oben und einem seitlichen Ausgleichsrotor am Heck. Focke kann sich nicht durchsetzen mit seinem Doppelrotor. Die meisten Piloten und Techniker sind darüber froh, denn die weniger sperrigen Modelle sparen viel Platz und Nerven, meint Museumsleiter Gerhard Lange.
Das kann man wohl sagen, ja. Für uns in der Praxis war es natürlich eine Erleichterung, als wir nachher den einrotorigen Hubschrauber hatten und nicht mehr uns mit dem zweirotorigen Hubschrauber herumzuquälen hatten.
Der Umgang mit dem Hubschrauber ist einfacher geworden. Aber taugt er auch zum Auto der Lüfte für jedermann? Versuche dazu gab es. Gerhard Lange hat in seiner Hubschraubersammlung einige Kuriositäten vorzuweisen.
Da wollte jemand ein Fluggerät entwickeln, was auf der Straße fahren kann und das auch in der Luft fliegen kann. Zwei, drei verschiedene Versionen sind entwickelt worden und dann hat man es einstellen müssen, weil es ja doch Nonsens war im Grunde genommen. Hubschrauber kann man nicht einfach fliegen, wie man ein Auto fährt. Das muss erlernt sein. Das ist nicht so einfach.
Das weiß auch Björn Wallraff, seit 2 Jahren Berufspilot am Flugplatz Bonn-Hangela.
Es ist alles so komplex, dass man völlig überfordert ist am Anfang. Die Koordination aller Gliedmaßen, die ist so gewöhnungsbedürftig, dass man sicherlich erstmal bestimmt 5 bis 10 Stunden braucht, um einigermaßen den Hubschrauber so weit zu kriegen, dass er das tut, was man auch wollte. Also ich denke, mein erster Hubschrauberflug hätte 10 Sekunden gebraucht bis zur völligen Zerstörung des Hubschraubers.
Der Traum vom eigenen Flugzeug im Vorgarten wird deshalb wohl unerfüllt bleiben. Ein Flievertüt wird es so bald nicht geben. Dennoch, ein besseres Fluggerät als einen Hubschrauber kann sich Pilot Wallraff nicht vorstellen.
Der Hubschrauber so, wie er da ist und schon immer gewesen ist, ist im Prinzip eine geniale Erfindung.